Liebe Geschwister, ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Seminar. Das Monopol der Bibelkritik überwinden heißt das Thema. Lassen Sie uns zunächst die Hände falten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, von den Bußthesen zur Bußbewegung, du mahnst uns, dass wir Buße tun. Deine Güte will uns lenken zur Buße, Herr. Und wir bitten dich, dass diese Buße auch unser Denken einschließt. Herr, schenke Bekehrung des Denkens, dass wir nicht im Herzen fromm sind und heidnischen Kopf darüber, sondern dass wir ganz dir gehören, auch mit unserem Denken dir dienen. Dazu schenke uns deinen Segen. Amen. Der Zeitrahmen, liebe Geschwister, ich versuche mich auf 10 bis 15 Minuten zu beschränken. Dann wird Schwester Linnemann einen Vortrag von etwa 40 Minuten halten, sodass wir dann mit einer halben Stunde Diskussion sicherlich auch noch knapp sind. Ich weiß nicht, wie weit wir da überschreiten wollen in die Pause von einer halben Stunde, die dann ab 15.30 Uhr ist. Aber Sie werden Schwester Linnemann und mich an dem Stand der Initiative für bibeltreue Hochschulen, deren Vorstand wir angehören, jederzeit auch zum Privatgespräch zur Verfügung finden. Bibelkritik. Bibelkritiker sagen uns, was könnt ihr denn gegen Bibelkritik haben? Krinein heißt unterscheiden. Gegen unterscheiden kann doch niemand etwas haben. Und dennoch, die Bibelkritik ist eine Weltanschauung. Das haben ihre schärfsten Verfechter, Trölsch zum Beispiel, sehr wohl gewusst. Eine Weltanschauung, die ein eigenes Weltbild hat, ein Weltbild ohne Gott, die eine eigene Methodik hat, eine Methodik mit atheistischen Voraussetzungen, ein eigenes Menschenbild. Und es sage mir niemand, dass wenn man Gott in der Wissenschaft vor die Tür stellt, dass das neutral wäre. Vor Gott gibt es keine Neutralität, nicht wahr? Und selbst wenn Wissenschaft sich gebärdet, als sei sie ein Standpunkt über allen menschlichen Standpunkten, vor Gott gilt das nicht. Aber es gibt auch keinen Kompromiss in der Mitte irgendwo zwischen bibeltreu und bibelkritisch, wie das so viele Evangelikale tun wollen. Sie setzen sich in der Mitte auf einen stachlichen Zaun und kippen mal zur einen Seite, mal zur anderen Seite herunter, meistens zur anderen. Das hat uns diese Grauzone beschert, von der noch zu reden sein wird. Ich möchte Sie ein wenig provozieren, wie das heute leider modern geworden ist. Ich möchte an den Anfang stellen, die Behauptung, die Bibelkritik ist überwunden. Erstens, sie ist überwunden durch Gott, durch sein Wort. Sie haben, und das ist ja ganz modern heute, an Lüdemann anzuknüpfen, obwohl Lüdemann gar keine Sonderrolle spielt. Das ist also Gemeingut fast aller Bibelkritiker. Es steht Aussage gegen Aussage. Christus ist auferstanden, sagen die einen. Christus ist nicht auferstanden, sagen die anderen. Ganz offen. Und wenn Aussage gegen Aussage steht, dann fragt man sich, was ist die plausiblere Antwort? Nicht? So sagt man heute. Plausibel ist für den, der die wissenschaftliche, die atheistische wissenschaftliche Methodik beherrscht, natürlich die atheistisch-wissenschaftliche Antwort. Er ist nicht auferstanden. Wenn wir unseren Herrn kennengelernt haben, lieben gelernt haben, wenn wir seinem Wort wirklich uneingeschränkt Vertrauen schenken, dann ist die andere Antwort, nämlich dass Gott es wirklich gibt, dass er hineinwirkt in unsere Gegenwart, dass er auch in den Prozess der Bibelwerdung hineingewirkt hat, dass er auch in unser Verstehen seines Wortes hineinwirkt, das Naheliegendere. Plausibilität entscheidet dann über das, was wir für richtig halten. Aber da kommen wir aus einer gewissen Relativität nicht heraus. Wir müssen sehen, dass es vor Gott diese Neutralität nicht gibt. Wie gesagt, entweder wir sagen Ja zu ihm, dass es ihn gibt, dass wir ihn voraussetzen als einen, der hineinwirkt in unsere Wirklichkeit, oder wir gehen von der gegenteiligen Voraussetzung aus und bleiben dann ohne Antwort und ohne Ergebnis. Gott hat die Bibelkritik längst überwunden und es liegt nun an uns, wenn ein Mensch zum Glauben an den lebendigen Gott kommt, dann hat er ja Gott als den Eingreifenden erfahren. Und dann wäre es für ihn unsinnig, nun Gott vor die Tür zu stellen, wie das die Theologieprofessoren von ihm verlangen. Als Theologiestudenten müssen sie ja dieser atheistischen Methodik folgen. Die Bibelkritik ist aber auch wissenschaftlich überwunden. Und das sollten sich die Evangelikalen doch auch einmal sagen lassen. Ich will jetzt nicht Schwester Linnemann vorgreifen, die da sehr viele der Säulen, auf denen die moderne Bibelkritik ruht, angesägt hat. Und wo immer sie die Säge angesetzt hat, hat sie gefunden, dass alles zusammenstürzt. Nur was hilft's, wenn die Evangelikalen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen? Jedenfalls in Deutschland tut man sich schwer damit. Sonst wäre wahrscheinlich diese ganze Bibelkritik auch schon zusammengefallen, wenn wir Evangelikalen wenigstens unsere eigenen Forscher wirklich lesen würden. Wenn wir also hier immer wieder entdecken müssen, dass wir uns schwer tun, die Welt sagt, ihr habt ja gar kein Selbstvertrauen. Ich würde sagen, wir haben kein Gottvertrauen. Wir haben nicht das Vertrauen, dass wir uns wirklich auf die Bibel 100% verlassen können. Aber ich will es einmal mit einem zweiten Punkt kennzeichnen, mit der Wissenschaftstheorie. Das ist ja die Wissenschaft von der Wissenschaftlichkeit, wenn man so will. Die Wissenschaftstheorie hat in unserem Jahrhundert zwei große Wenden, die die moderne Bibelkritik noch gar nicht nachvollzogen hat in den 70, 80, 90 Jahren, die diese Wende her ist. Die erste Wende war die, dass wir erkannt haben, aus wissenschaftlichen Gründen erkennen mussten, dass es kein voraussetzungsloses Forschen gibt. Jegliche Forschung, jegliches Denken ist von Voraussetzungen, von Prämissen abhängig. Und wenn uns die Theologieprofessoren ihre atheistischen Voraussetzungen verschweigen, dann machen sie sich das sehr leicht. A, negieren sie die modernen Erkenntnisse der Wissenschaftstheorie. B, machen sie sich es sehr leicht, denn sie machen sich unangreifbar. Wenn sie ihre Voraussetzungen verschweigen, dann haben sie leichtes Geschäft mit den Studenten. Dann können die Studenten ja nicht einhaken. Aber für den Studenten bedeutet das, er hat keine Chance, sich gegen die Zumutungen, gegen den Denkzwang der Bibelkritik zu wehren, es sei denn, er durchschaut, wie die Ergebnisse dieser Theologie wirklich von den atheistischen Voraussetzungen abhängig sind. Sie können das heute einem Schüler der 5. Klasse schon erklären, wie das funktioniert in der modernen Bibelkritik. Der weiß ganz genau, was er in seinen Computer nie eingespeist hat. Heute hat ja jeder Schüler einen Computer, ne? Fast jeder. Was er in seinen Computer nicht eingespeist hat, Input, kann er nie wieder rausholen. Wenn er also gewissermaßen sich weigert, unter 1000, meinetwegen auch unter Milliarden von Ursachen, möglichen Ursachen, die Ursache Gott, den Urheber Gott, sollten wir lieber sagen, auszuschließen, dann kann er nicht erwarten, dass ein bibeltreues, ein gottgemäßes Ergebnis dabei herauskommt. Also, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass die Bibelkritik überwunden ist durch Gottes Wort, wenn wir zur Kenntnis genommen haben, dass die Bibelkritik wissenschaftstheoretisch der kalte Kaffee aus dem 19. Jahrhundert ist, dann sollten wir lernen, Gott zu vertrauen, auch in unserem Denken. Es steht wirklich nur ein Papptempel da vor uns. Und wenn wir an den Säulen sägen, wie das Schwester Linnemann gleich tun wird, dann merken wir, wie schnell ein Gebäude zusammensacken kann, was heute noch als hehres, edles, solides Gebäude erscheint, ist morsch. Haben wir Vertrauen zu Gott und seinem Wort? Nun, ich habe eben gesagt, in dem Maße, wie wir unser Denken bekehren lassen, durch Gottes Güte bekehren lassen, können wir an der Überwindung der Bibelkritik teilhaben. An der Überwindung durch Gott und sein Wort und auch an der Überwindung durch die Wissenschaftstheorie, die ich nicht neben Gottes Wort stellen möchte. Verstehen Sie das nicht falsch? Aber die Bibelkritik ist dadurch nicht als Ganze überwunden. Damit ist es nur deutlich, jeder von uns einzeln oder als Gemeinde ist aufgerufen, wirklich an dieser Überwindung teilzuhaben. Sein Denken bekehren zu lassen durch Gott. durch sein Wort. Es ist im Grunde genommen das alte Problem. Wir haben gelernt in den Schulen, alles nach dem Vernunftprinzip zu beurteilen und dann steht die Bibel unten. Luther musste das ja auch wieder auf die Füße stellen, indem er Gottes Wort über die Vernunft der Scholastik stellte. Nichts anderes müssen wir tun, Gottes Wort über den der Vernunft, der autonomen Vernunft versklavten Wissenschaft, auch der versklavten Theologie überzuordnen. Fragen Sie, was ist der oberste Maßstab? Dann kommen Sie auch in vielen Gesprächen auf diese Rangfolge, dass moderne Theologie, dass Bibelkritik dem Vernunftprinzip vor dem Schriftprinzip Vorfahrt gibt. Wie ist nun wirklich das Monopol zu brechen? Das ist ja das Heikle an der Themastellung. Nun, wenn die Bibelkritik nicht biblisch zu rechtfertigen ist, wenn sie nicht einmal wissenschaftlich oder wissenschaftstheoretisch zu rechtfertigen ist, dann ist natürlich auch das Monopol nicht aufrecht zu erhalten. Es ist also reine Anmaßung, dass Kirchen diese eine Theologie, die von atheistischen Voraussetzungen ausgeht und deshalb atheistische Ergebnisse zwangsläufig zeitigt, monopolisiert. Was heißt das für uns praktisch? Hören wir auf, unsere Kinder bibelkritischen Lehrern anzuvertrauen, auch im Religionsunterricht? Hören wir auf, unsere Kinder in bibelkritischen Konfirmandenunterricht zu schicken? Hören wir auf, unsere Studenten an die Fakultäten der Universitäten zu schicken? Wir haben klare Weisungen im Worte Gottes, Sprüche, finden Sie folgendes Zitat, Sprüche 19, Vers 27, hör auf, mein Sohn, oder lass ab, mein Sohn, auf Unterweisung zu hören, die abirren macht vom Worte der Erkenntnis. Dieses Abirren können wir aber an all unseren Studenten, sicherlich in unterschiedlichem Ausmaß, nachweisen, auch bei denen, die eine Wiedergeburt bekennen können. Wir haben die klare Weisung aus der Schrift, dass wir uns diesen Einflüssen nicht aussetzen sollten. Paulus hat seine Jünger auch nicht zu Gamaliel geschickt. Jesus hat seine Jünger auch selber unterrichtet. Das wäre eine Schlussfolgerung, wo Buße des Denkens auch in unserer Verantwortung als Eltern und Lehrer ganz konkret werden kann, indem wir bibeltreue Bekenntnisschulen gründen, indem wir unsere Schüler, wenn sie Abitur gemacht haben, auf die FTA oder STH in Gießen bzw. Basel schicken. Da sind ganz klare Wege möglich, die wir nun auch gehen sollten. Da kann also Buße des Denkens konkret werden. Dann könnte es auch gesegnet werden von Gott, als wenn wir laufend dabei bleiben, auf dem Zaun zu sitzen, mit einem frommen Herzen, aber einem heidnischen Kopf. Ich möchte zum Abschluss dieser Einleitung noch das vorlesen, was unsere Thesen dazu sagen. Sie können das selber noch einmal nachlesen. Die These 62 lautet, für eine Reformation im Sinne einer geistlichen Erneuerung ist die Erneuerung der Theologie notwendig. Eine Erneuerung der Theologie, sagt die 63. These, kann es nur geben, wenn in der theologischen Ausbildung die Bibel wieder als das Wort Gottes ernst genommen wird und die menschliche Vernunft sich ihm in Respekt und Ehrfurcht unterordnet. Und die These 64, eine bibeltreue Ausbildung, und das heißt die Gründung und Anerkennung bibeltreuer Ausbildungsstätten, Schulen, Bibelschulen, Studienhäuser, Akademien und Hochschulen, ist daher unverzichtbar. Gottes Wort soll diese Vorbemerkungen abschließen. 1. Johannes 5, Vers 4 enthält eine Verheißung. Dort heißt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Schenke Gott, dass die Menschen, die ihn nicht kennen, uns abspüren können, auch unserem Denken abspüren können. Ich erinnere noch einmal an das Wort von Zinzendorf, was heute schon mal zitiert wurde. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll Theologie ruhen? Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll Ethik ruhen? Ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast haben, Schwester Linnemann. Frau Professor Dr. Linnemann ist Schülerin von Bultmann gewesen. bis sie eine Bekehrung bis in ihr Denken hinein erfahren durfte, dank der Gnade Gottes. Und sie hat einmal selber gesagt, dass ihrem Ja zu ihrem Retter und Heiland Jesus Christus ihr Nein zur Bibelkritik entspringt. Und insofern kann ich Ihnen versichern, nachdem ich Dutzende von Vorträgen von ihr gehört habe, und Sie haben unten an unserem Stand und auch hier auf dem Tisch ein paar Kostproben von Ihren Vorträgen über Religionsbücher. Es ist fantastisch, wie klar sie analysieren kann, wie sie also uns vermitteln kann, dass wir den Bibelkritikern auch nicht einen kleinen Finger reichen. Die ziehen uns rüber. Bitte keine Kompromisse. Schwester Linnemann, ich bitte Sie, dass Sie das Wort übernehmen.
Ich möchte beginnen mit einigen Versen aus Gottes Wort.
Kolosser 2, 3, 4 und 8. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Das ist solch eine grundlegende Mahnung aus Gottes Wort. Sie werden gleich merken, warum ich sie in diesem Zusammenhang herangezogen habe. Das Thema ist Bibelkritik. Ist das Wissenschaft oder ist das Manipulation? Man könnte auch sagen, ist das Gehirnwäsche? Die erste Frage: Wie entstand die Bibelkritik? Hier sind einige Namen aufgezeichnet mit Daten, die werden im Laufe der Ausführungen erwähnt werden. Die Bibelkritik entstand, weil diese Mahnung aus Gottes Wort missachtet wurde, weil man die Philosophie zum Fundament der Theologie gemacht hat. Nicht mehr Gottes Wort, sondern die Philosophie. Gottes Wort durfte nur noch die Fassade schmücken. Die Philosophen wurden als die Lehrer der Christenheit respektiert. Was sie lehrten, übernahmen die Theologen wie Gottes Offenbarung. Sobald eine neue Philosophie auftauchte, hieß es dann, so denkt der moderne Mensch. In Wirklichkeit dachte so gar nicht der moderne Mensch, das waren ja Einzelexemplare der Menschheit und die hätten im günstigsten Fall eine begrenzte Menge von Fans gehabt, aber dann kamen die Theologen und nahmen das über, als wäre es Gottes Offenbarung, und auf diese Weise wurden dann diese philosophischen Ideen erst recht verbreitet. Also die Philosophen wurden als Lehrer der Christenheit respektiert, und was sie lehrten, übernahmen die Theologen wie Gottes Offenbarung. Wir müssen hier zunächst einmal die ganze Philosophie des Humanismus erwähnen. Einige wesentliche Grundgedanken unseres Jahrhunderts gehen darauf zurück, nämlich einmal der Wahrheitsbegriff. Es gibt nur grundsätzlich eine Wahrheit. Nach dieser humanistischen Denkweise, wenn also heute die Theologen auf die abwegige Ideen kommen, zusammen mit Buddhisten und Muslimen eine gemeinsame Gebetsveranstaltung zu machen, dann ist die Grundlage dafür der humanistische Denkansatz. Wenn man ein bisschen mehr Offenheit für Homosexualität von uns verlangt, dann geht das auch darauf zurück. Nach dem Humanismus steht nun mal der Mensch im Mittelpunkt und alles Übrige ist vom Menschen produzierte Kultur und zu dieser vom Menschen produzierten Kultur gehört auch die Religion und das christliche Glaube ist dann eben nur ein Bruchteil dieser vom Menschen als Kultur produzierten Religion. Dann fing es an mit Bacon, dass man Definitionen erfand und diese Definitionen, die ja von Menschen lediglich erfunden wurden, die führten alle dazu, dass dann Gottes Wort, Gottes Offenbarung außerhalb der Wahrheit war. So sagte Bacon, Wahrheit kann nur induktiv gefunden werden. Das ist die erste einer ganzen Kette von Definitionen, die dazu führte, dass Gottes Wort außen vor war. Von Descartes wurde dann der Zweifel zum Prinzip der Erkenntnis gemacht und genau das ist übernommen von der Bibelkritik. Man muss alles hinterfragen, heißt das heutzutage, das ist nichts anderes als das kartesianische Prinzip des Zweifels. Hobbes und Hume starteten die Wunderkritik. Genau genommen hat Bacon sie schon angefangen, bloß Bacon machte das noch auf die fromme Tour. Er sagte, dass es unmöglich sei, Gottes Wort zu denken, ja, aufgrund seiner Definition war das natürlich nicht möglich, aber das ist genauso, als wenn ich hier einen Kreidestrich zeichne und sage, man kann nicht darüber hinausgehen. In Wirklichkeit kann man, es sei dann, denn man folgt den Worten eines Philosophen mehr als den Worten von Gottes Wort. Und dann hat Bacon das fromm verbrämt und sagt, es ist ja doch viel mehr, wenn wir jetzt glauben, obwohl wir das nicht denken können, da bringen wir eben unserem Verstand zum Opfer. Daher stammt das Sacrificium Intellectus. Und wie gesagt, von Descartes wurde dann das Prinzip der Zweifel als Prinzip des Erkennens übernommen und von Hobbes und Hume die Wunderkritik. Bultmann hat sich mit Hume auseinandergesetzt. Damals habe ich es noch nicht begriffen, aber jetzt kann ich die Zusammenhänge etwas besser erkennen. Er versuchte auf der Grundlage solcher Denkweise, sich dann mit dieser Denkweise auseinanderzusetzen. Da hat man natürlich keinen sehr guten Stand. Diese Wunderkritik wurde natürlich fortgesetzt von Spinoza im Extrem, aber auch bei Kant. Spinoza war dann der eigentliche Beginner der Bibelkritik. Er war derjenige, der die Behauptung aufstellte, dass die fünf Bücher Mose nicht von Mose geschrieben werden können, sein können und damit Raum schaffte für die Überlegung, woher sie dann kommen. Er war derjenige, der zuerst gesagt hat, dass in den Prophetenbüchern nur einige wenige Bruchstücke von diesen Propheten enthalten sind. Dem entspricht durchaus noch, was ich später mal im Studium gelernt hatte. Und er war auch derjenige, der zum ersten die Kritik an den Evangelien gestartet hat. Er sagte mal, an der Tatsache, dass wir nicht ein Evangelium haben, sondern vier, könnte man klar erkennen, dass die Evangelien nicht inspiriert seien. Er begriff nicht, dass es Gottes Prinzip ist, dass aus zweier oder dreier Zeugen Mund die Wahrheit beruht. Dann kam Kant, der grundsätzlich die Möglichkeit einer wirklichen Gotteserkenntnis in Frage stellte. Er hat gleichsam das menschliche Denken in einen Käfig eingesperrt. Er wollte den Rationalismus und den Empirismus, die in den Jahrhunderten davor immer abwechselnd die Vorherrschaft hatten, in ein System vereinigen und er zahlte einen hohen Preis dafür. Und da wurde der Mensch eingesperrt in einen Käfig aus Stäben, wo die eine Reihe der Stäbe aus dem Empirismus und die andere Reihe der Gitterstäbe aus dem Rationalismus kommt. Aber wir sind nicht gezwungen, uns in diesen Käfig hineinzubegeben. Kants Lehre wurde dann gut auf den Begriff gebracht in Goethes Faust. Zum Jenseits ist der Ausblick uns verrammelt. Das bringt praktisch die kantische Philosophie auf einen Nenner. Von daher hieß es, es gibt grundsätzlich keine Möglichkeit, Gott zu erkennen. Man kann über Gott nicht direkt reden. Direktes Reden von Gott wurde total verpönt. Und ich werde nie vergessen, wie Bultmann uns mal in einer seiner Vorlesungen sagte, wir müssen doch respektieren, dass wir nach Kant leben und es uns deshalb nicht mehr erlaubt ist, zu denken, wie es vor Kant noch möglich war. Hier wurde Kant also sozusagen zu einem Ereignis gemacht. Aber wer ist denn Kant? Ein Mensch. Ein Mensch ist wie Gras und das Menschenherrlichkeit wie die Blume des Grases. Mehr ist das nicht. Wodurch sind wir denn gezwungen, etwas so in solcher Weise zu respektieren? Mehr zu respektieren als Gottes Offenbarung. Das wichtigste Ergebnis dieser Übernahme der Philosophien war dann die, neben der Trennung von Glauben und Denken, das monistische Weltbild. Den Begriff monistisches Weltbild hat erst Ernst Haeckel geprägt, aber die Sache ist viel früher da. Monistisches Weltbild, das meint, es gibt nur diese eine Welt, die sichtbare und fühlbare Welt. Gottes Wort kennt die sichtbare und die unsichtbare Welt, nicht in Stockwerken, wie man uns das weismachen will, sondern in ihm leben, weben und sind wir. Die unsichtbare Welt durchdringt die sichtbare Welt und umfasst sie. Aber man hat sich entschieden, das philosophische Weltbild des Monismus zu übernehmen. Damit bekam man natürlich Schwierigkeiten mit Gottes Wort. Gottes Wort hat ein völlig anderes Weltbild als dieser philosophische Monismus. Das Weltbild des Monismus ist nicht in der Lage, einen Gott als handelndes und redendes Subjekt zu umfassen. Das ist Und deshalb kriegen die Theologen Schwierigkeiten mit der Bibel. Gottes Wort redet auf jeder Seite davon, dass Gott ein handelndes und redendes Subjekt ist. Und all das kann nicht respektiert werden von dieser historisch-kritischen Theologie. Die finden dann in der ganzen Bibel nur Glaubensaussagen. Zum Beispiel in den Briefen des Paulus, soweit echt, heißt es dann, ja, hier gibt Paulus von seinem Glauben an Gott Zeugnis. Und man dringt dann nur vor zu diesen menschlichen Aussagen über Gott. Und die Frage, wer denn nun der Gott ist, von dem die einzelnen Schreiber in Gottes Wort reden, die darf dann gar nicht mehr gestellt werden. Aber das ist das Ergebnis des Monismus. Das führte zum Beispiel zu der Entmythologisierung, dass man nicht mehr akzeptieren konnte, wovon Gott direkt die Rede war. Das führte zur Verleugnung der Gottessohnschaft Jesu. Und wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Unendlich viel Ungereimtes, was wir aus dieser Theologie kennen, das hat seinen Ursprung in der Übernahme des monistischen Weltbildes. Aber niemand hat die Theologie gezwungen, das monistische Weltbild zu übernehmen und es an die Stelle des biblischen Weltbildes zu setzen. Ja, wird man sagen, ja, das Weltbild der Bibel, das war ja das antike Weltbild des Aristoteles. Und da sind gleich drei Fehler auf einmal drin. Erstens mal, das Weltbild des Aristoteles war nicht das antike Weltbild. Es war zu seiner Zeit mal eine Neuerung gegenüber dem Weltbild der Pythagoreer. Zweitens, Aristoteles lebte im 4. Jahrhundert vor Christus. Da war das ganze Alte Testament schon längst geschrieben. Es war also von daher total unmöglich, dass das Weltbild des Aristoteles irgendwelchen Einfluss gehabt haben konnte. Und zum anderen ist auch das Weltbild der Bibel nicht das Weltbild des Aristoteles. Wie heißt es in Hiob 26,7? Er hängte die Erde auf ins Nichts. Das ist nach Werner Gitt die beste Beschreibung in allgemeinverständlichen Worten über die Situation der Erde im Kosmos. Aber nun wollen wir uns fragen, wie arbeitet die Bibelkritik? Wie geht es in der Bibelkritik zu? Nun, im Alten Testament hat man die sogenannte Vier-Quellen-Hypothese oder Dokumenten-Hypothese. Wie kam es dazu? Ich sagte schon, Kant leugnete, dass die fünf Bücher Mose von Mose seien. Dann machte sich ein Arzt, ein Mediziner, kein Theologe, Jean Astru, der Leibarzt von Ludwig, ich glaube, dem 15., Gedanken und kam auf die Idee, verschiedene Quellen zu unterscheiden, nämlich den Jahwisten und den Elohisten nach den Gottesnamen, was dann zu ganz viel Ungereimtheiten führte. Ich gehe hier nicht auf Einzelheiten ein, sondern ich erwähne nur das Urteil von Albright. Er sagt, wenn zu der Zeit man schon die archäologischen Erkenntnisse hatte, die man heute hat, dann hätte diese Quellentheorie nie entstehen können. Nun, heute hat man alle die archäologischen Erkenntnisse, bloß man nimmt sie nicht zur Kenntnis. Und die gleichen verkehrten Thesen, die werden weiter unter den Studenten verbreitet. Aber um ein Schlaglicht auf die Bibelkritik zu werfen, möchte ich etwas über die letztgenannte Schrift, über P. sagen und über das, was im Zusammenhang mit der Beurteilung der Genesis B-Stücke geschehen ist. Ein Theologe, sein Name war Reuss, hatte eines Tages eine Intuition. Und er gab diese Intuition mit einer einprägsamen Formel an seine Studenten weiter. Und das war, die Propheten sind älter als das Gesetz und die Psalmen jünger als beide. Die Propheten sind älter als das Gesetz und die Psalmen jünger als beide. Nun, das Gesetz, die fünf Bücher Mose, haben wir am Anfang unserer Bibel. Nicht? Und dann kommen erst die Psalmen und dann die Propheten. Und nach dieser Idee, diese Intuition von dem Professor Reuss, die hatte erhebliche Einflüsse. Ich musste lernen, dass es keinen einzigen Psalm von David gibt, dass alle Psalmen erst nachexilisch sind. Was ich damals nicht wusste, als ich das zu lernen hatte, dass die Psalmen nachexilisch sind, das war, dass diese ganze Datierung alleine auf dieser Intuition eines Professors aus dem 19. Jahrhundert beruht. Und diese Definition von Reuss, die alleine auf einer Intuition beruht, die begeisterte einen seiner Schüler, namens Graf. Und Professor warnte ihn aber und er begriff dann auch, dass er vorsichtig sein musste, denn schließlich musste er als Theologe sich verpflichten auf die Bekenntnisschriften. Und das war ihm denn klar, dass mit dieser Idee die ganze Geschichte Israels von den Füßen auf den Kopf gestellt wurde. Und auch sein Lehrer Reuss war vorsichtig und erwähnte, sei diese Idee nur in einigen Lexikonartikeln. Das kam niemals zu einer regelrechten Diskussion, in der diese Frage jetzt geprüft wurde. Stimmt das, dass die Propheten älter sind als das Gesetz? Stimmt es, dass die Psalmen jünger sind als beides? Das schlich sich so ein in die Theologie. Aber es wurde niemals wirklich überprüft. Diese Intuition, die drang einfach ein. Und dann kam als Dritter im Bunde dann schließlich Wellhausen. Und der schrieb Graf hatte in seinen Kommentaren, vor allen Dingen in dem angegebenen Buch, das zum Hintergrund gemacht, ohne das ausdrücklich zu diskutieren. Er hatte über diese Bücher so des Alten Testamentes so geschrieben, als wäre das eine Tatsache, was doch im günstigsten Fall eine Hypothese war. Und auf der Grundlage dieser Hypothese, die alleine auf einer Intuition beruhte, hat dann Wellhausen die Geschichte Israels geschrieben. Als ich seinerzeit studierte, da war das maßgebende Buch für uns noch Wellhausens Geschichte Israels. Nun, heute hat man von Rath oder vielleicht noch was Neueres, aber die Grundideen von Wellhausen sind nach wie vor darin enthalten. Der einzige Ausgangspunkt für das alles ist eine Intuition. So wissenschaftlich ist die angeblich wissenschaftliche Theologie. Aber nun noch ein anderes Schlaglicht, der Prophet Jesaja. Wir haben die Daten. Zunächst kam jemand und der nahm Anstoß an Kapitel 50 in Jesaja. Er schob es sich sozusagen vom Halse mit einer Hypothese, Jesaja 50 sei nicht vom Propheten Jesaja geschrieben. Nun, niemand hat sich groß aufgeregt, das war ja nur ein einziges Kapitel, da gab es welche, die es akzeptierten, andere, die es vielleicht nicht akzeptierten, aber es war ja nur ein Kapitel. Aber dann ging die Sache gleich weiter. Der Nächste kam und sagte, ja, aber es ist ja kein grundlegender Unterschied zwischen Kapitel 50 und Kapitel 40 bis 66. Da würde man sagen, Halleluja, der hat es nun wirklich begriffen und wird diese Unechterklärung für Jesaja 50 zurückweisen. Aber nein, das wäre zwar die logische Folgerung gewesen, aber man darf in der historisch-kritischen Theologie nicht erwarten, dass in solcher gesunden Denkweise da vorgegangen wird. Stattdessen hieß es nun, nein, auch Kapitel 40 bis 66 sind nicht echt. Und dann in mehreren Anläufen wurde dann herausgefunden, dass ja etliches in Kapitel 1 bis 39 sich gar nicht von Kapitel 40 bis 66 unterschied. Sollte man sagen, hier war eine neue Chance zu sehen, dass es überhaupt keinen Grund gab, Jesaja 40 bis 66 dem Propheten abzusprechen. Stattdessen wurde das Gegenteil gemacht und selbst die konservativsten Theologen sprachen dann dem Propheten Jesaja noch etwa ein Drittel von Jesaja 1 bis 39 ab. Und dann kam Doom und sagte, Kapitel 40 bis 66 kann unmöglich einen Verfasser haben und er unterschied dann zwischen dem Deutero und dem Trito Jesaja. Und so wurde allmählich dieses Buch in seine Bestandteile zerlegt. Und wenn man fragt, welcher Grund ist wirklich dafür vorhanden, dann kann man nur sagen, Hypothesen und nichts. Nicht? Aber nun kommen wir zum Neuen Testament. Da kann ich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich gebe hier jetzt jetzt einiges. Ich habe Ihnen hier zwei Bücher hingestellt, die ich geschrieben habe. Das eine ist über das synoptische Problem und auf das möchte ich jetzt erst ein bisschen eingehen. Nun, Lessing war derjenige, der in der Neuzeit das synoptische Problem erfunden hat. Der erste, der eine Hypothese der literarischen Abhängigkeit ausgetüftet hat, das war Celsus, einer der ältesten Gegner des christlichen Glaubens. Und die Hypothese von Celsus ist dann seinerzeit von Origenes widerlegt worden. Lessing hatte fast die gleiche, einige Bezeichnungen sind anders. Und Lessing hat das selber zu seinen Lebzeiten noch gar nicht gewagt zu veröffentlichen. Das ist dann erst aus seinem Nachlass 1784 herausgekommen. Und dann kamen die Theologen und haben die Idee der literarischen Abhängigkeit übernommen von Lessing. Einige mit Nennung seines Namens, einige auch ohne. Nur hatten die Theologen ja auch alle ihren eigenen schlauen Kopf und deshalb übernahmen sie nicht einfach Lessings Hypothese, sondern sie brüteten ihre eigenen Hypothesen auf. Aber von dieser Zeit an hieß es, wurde in irgendeiner Form literarische Abhängigkeit zwischen den Evangelien behauptet. Unsere heute übliche Hypothese, die Zwei-Quellen-Hypothese, die wurde erstmals produziert von Weisse 1838. Weisse machte Gebrauch von einer Idee von Schleiermacher. Und zwar hatte Schleiermacher eine Aussage von Papias gelesen, wo es heißt, dass Matthäus die Worte des Herrn in einem hebräischen Dialekt niederschrieb. Nun, Schleiermacher ging hin und guckte sich nicht den Zusammenhang an. Er nahm das Wort Logion, sah die Bedeutung nach im Lexikon und kam dann auf die Idee, der Matthäus hat die Worte des Herrn aufgeschrieben. Hätte er, wie man das tun soll, den Kontext berücksichtigt, dann hätte er gesehen, was Papias zuvor über Markus geschrieben hat und über das Markus-Evangelium macht Papias zwei Aussagen und in diesen Aussagen verwendet er für die gleiche Sache, nämlich für das, was Markus geschrieben hat, zwei verschiedene Begriffe. Einmal redet er von den Worten und Taten Jesu und dann von den Logia Kyrios. Das heißt, die Logia Kyrios, die bedeuten im Zusammenhang mit dem Markus-Evangelium nichts anderes als die Worte und Daten Jesu. Wörtlich wäre ja die Logia für die Worte Jesu. Aber hier wird das vom Papias gebraucht für die Worte und Taten Jesu. Das ist eine Aussage pars pro toto. Und von daher hätte Schleiermacher, wenn er den Kontext berücksichtigt hätte, wissen müssen, dass in Bezug auf Matthäus damit nicht nur jetzt die Worte Jesu gemeint sind, sondern genau wie in Bezug auf Markus das ganze Evangelium. Aber in seinem ganz großen schlauen Kopf, den er wirklich hatte, machte Schleiermacher einen Fehler und es kam zu einem hermeneutischen Irrtum. Heute würde man Studenten im ersten oder zweiten Semester sagen, hört mal, so geht das nicht. Man kann nicht nur einfach gleich zum Lexikon gehen, man muss auch einen Kontext berücksichtigen. Aber diesen Fehler, den machte eben Schleiermacher. Die 1800 Jahre vorher war niemand auf die Idee gekommen. Es war immer allen Leuten, die Kirchenväter angefangen, völlig klar gewesen, dass Papias das ganze Matthäus-Evangelium meinte und nicht bloß die Worte Jesu darin. Nun, Schleiermacher machte dann gleich eine Hypothese raus und sagte, der Matthäus hat eine Sammlung von Herrenworten zusammengestellt. Und später hat man diese Sammlung von Herrenworten im Matthäus im Evangelium dann verwendet, das dann nach dieser Sammlung seinen Namen bekam. Also eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Nun, Schleiermacher machte dann gleich eine Hypothese raus und sagte, der Matthäus hat eine Sammlung von Herrenworten zusammengestellt und später hat man diese Sammlung von Herrenworten im Matthäus im Evangelium dann verwendet, das dann nach dieser Sammlung seinen Namen bekam. Also eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Und dieser hermeneutische Irrtum wurde von Weisse übernommen. Aber er wurde zugleich noch mit einiger Anmaßung verbrämt, denn Schleiermacher hatte gesagt, das sei aber alleine die Quelle für das Matthäusevangelium gewesen. Nun, Weisse sagt, 1838, wenn Schleiermacher heute noch leben würde, er war ja 1832 gestorben, dann würde er ganz gewiss zugegeben haben, dass diese Redenquelle auch die Quelle für das Lukas-Evangelium gewesen sei. So beruht also ein wesentlicher Bestandteil der zwei Quellen-Hypothese auf einem hermeneutischen Irrtum von Schleiermacher. Aber es kommt noch schlimmer. Weisse sagte dann, Lachmann hat den Beweis dafür erbracht, dass Markus die Quelle für Matthäus und Lukas ist. Nun, heutzutage kann man das bis in die neuesten Einleitungsbücher hineinlesen. Schnelle in der neuesten Ausgabe will ja dann auch noch einen Beweis bei Weisse und Wirke sehen, nur ein Beweis, der den Namen verdient, den gibt's da nicht. Aber mittlerweile hat sich herumgesprochen, wie das mit diesem Hinweis auf Lachmann ist. Lachmann hat nämlich gesagt, obwohl es die und die Phänomene gibt, ist es sicher, dass Matthäus und Lukas kein Exemplar des Markus-Evangeliums hatten, um es zu benutzen. Kein Exemplar. Und Weisse macht daraus, Lachmann hat den Beweis dafür geliefert, dass Markus die Quelle von Matthäus und Lukas war. Das ist eine ganz glasklare Lüge. Und diese Lachmann-Lüge, die hat sich also bis in die neuesten Einleitungsbücher verbreitet. Nun konnte man sagen, nun ja, bis 1977 gab es konnte man das bis zum gewissen Umfang noch verstehen. Denn Lachmann war ein Altphilologe und er schrieb seine Bücher auf Latein. Ich habe mir selber mal den Lachmann von der Bibliothek geholt und als ich dann sah, er war auf Latein geschrieben, da fand ich es dann nicht mehr ganz so nötig, ihn zu lesen. Und das ist vor vielen anderen auch so gegangen. Aber 1977 hat Stolt in seinem Buch Geschichte und Kritik der Markus-Hypothese nun wirklich dieses Lachmann-Zitat rausgesucht, hat es auf Lateinisch aufgeschrieben und ins Deutsche übersetzt. Und das Buch von Stolt ist auch ins Englische übersetzt worden. Also jetzt kann man wissen, was Lachmann wirklich gesagt hat und was er nicht gesagt hat. Aber zum Beispiel bei Schnelle ist vorne unter den Büchern, die angegeben sind, zur Frage der Markus-Priorität ist Stolt genannt. Und trotzdem wird noch immer das Gleiche verbreitet. Also die Zwei-Quellen-Theorie basiert auf einer Lüge und auf einem Irrtum. Nun muss man aber wissen, welche Position diese Zwei-Quellen-Theorie in der historisch-kritischen Theologie hat. Die historisch-kritische Theologie sagt, dass sie Wissenschaft ist, Worauf beruht das? Ja, sagen die, wir verwenden Methoden. Guckt man sich die Methoden an, dann ist eine der Methoden, auf die man da stolz ist, die Literarkritik. Wenn man in solch eine Einleitung guckt, dann steht in der Regel unter Literarkritik nichts anderes als alleine das synoptische Problem mit der Zwei-Quellen-Theorie. Nun gucken wir das mal an. Wie stimmt das? Dieses ist ja nun die Theorie, aber wie sieht es nun wirklich aus? Gibt es irgendwelche Indizien für literarische Abhängigkeit zwischen den Evangelien? Ich habe mehrere Forschungsgänge gemacht, die sind hier in dem Buch drin. Ich kann hier nur einen jetzt vorführen. Also Indizien für literarische Abhängigkeit sind nicht gegeben, denn die Zahl der identischen Worte ist etwas mehr als 22% bei 35 ausgewählten Hypothesen, Perikopen, Entschuldigung. Und ich habe nun mittlerweile auch die restlichen Perikopen untersucht und dann rutscht das noch ein Ende tiefer. Da bleiben nicht 22, sondern sind das 20, so und so viel. Aber auf 100 Markus-Worte kommen bei Matthäus 95,68% Unterschiede und bei Lukas 100,43% Unterschiede. Das heißt, plus minus auf 100 Markus-Worte 100 Unterschiede. Das spricht nicht für literarische Abhängigkeit. Kein Lehrer dürfte in der Schule jemanden den Vorwurf machen, er hätte abgeschrieben, wenn die Verhältnisse bei gleichem Inhalt so wären. Ich meine, ich könnte noch bis morgen früh alleine über die Frage der literarischen Abhängigkeit reden, aber das können Sie ja nachlesen. Es gibt keine Indizien für literarische Abhängigkeit der Evangelien. Und wenn es keine literarische Abhängigkeit zwischen den Evangelien gibt, dann ist die Literarkritik erledigt, weil die sich ja praktisch auf die synoptische Frage beschränkt. Dann ist aber auch die Formgeschichte erledigt. Denn die Geschichte der synoptischen Tradition, die arbeitet folgendermaßen. Die sagt, nun ja, Markus ist das älteste Evangelium, also müssen wir damit rechnen, dass die älteste Fassung eines Traditionsstückes im Regelfall bei Markus zu finden ist. Und dann kann man die nächstältere entweder bei Matthäus oder bei Lukas suchen. Aber die ganze Datierung der Evangelien, die hängt ja an dieser Quellenhypothese. Ist Markus nicht die Quelle für Matthäus und Lukas, dann gibt es nicht den geringsten Grund, Markus für das älteste Evangelium zu halten. Dann kann einem kein Mensch mehr sagen, ja wieso, Jungfrauengeburt ist spät, Markus kennt sie noch nicht, die kommt dann erst bei Matthäus und Lukas vor. Weil dieser ganze Datierungsansatz verkehrt ist. Aber es ist nicht nur die Formgeschichte erledigt, es ist auch die Redaktionsgeschichte erledigt. Denn was bedeutet die Redaktionsgeschichte? Man weiß, man kann die Unterschiede der Evangelien nicht hinreichend erklären als sprachliche Verbesserungen und dann sortiert man gleichsam die größeren Unterschiede zwischen den Evangelien auf der Platte und dann sagt man, oh ja, dahinter steckt ja eine theologische Konzeption und ordnet das dann so zusammen, bis man dann mit irgendeine Idee hat über die theologische Konzeption des Matthäus bzw. Lukas. Aber gibt es keine literarische Abhängigkeit zwischen den Evangelien, dann bedeuten die Unterschiede zwischen Markus auf der einen Seite und Matthäus auf der anderen oder Lukas auf der anderen keine bewussten Änderungen. Dann kann man also auch aus den Unterschieden keine theologische Konzeption erheben. Damit fällt auch die Literarkritik. Was nun Kuh anbelangt, sieht es da auch nicht anders aus. Diese sind hier die prozentualen Verhältnisse. Aber jetzt möchte ich zu einem weiteren Problem übergehen. Nachdem das Interview mit Lüdemann war, hat dann im Spiegel dieses Diagramm gestanden, was nichts anderes macht als die neueste historisch-kritische Einleitung von Schnelle grafisch auszuwerten. Und danach sind alleine diese 7 sogenannten echten Paulusbriefe wirklich von dem Verfasser, der sie geschrieben haben soll. Alles andere sind entweder nach diesen historisch-kritischen Theorien Schriften, die ursprünglich anonym waren und später ihren Verfassernamen bekommen haben, oder aber 10 von denen sind sogenannte pseudepigraphische Schriften. Das heißt also, es ist eine Lüge, wenn die sagen, sie sind von dem und dem Verfasser. Da steckt ja das Wort Pseudos und das ist Lüge. Das heißt also, der Verfasser des Kolosserbriefes lügt, wenn er behauptet, er sei der Paulus. Der Verfasser des Petrusbriefes lügt, wenn er sagt, das sei von Petrus. Eines der Argumente, die in diesem Zusammenhang gebraucht werden, das sind die Unechterklärungen, das sind die sogenannten Hapax Legomena. Zum Beispiel beim Kolosser, zum Beispiel bei den Pastoralen, zum Beispiel auch bei dem zweiten Petrus. Da heißt es, ja, diese Schrift kann ja nicht echt sein. Die hat ja so und so viel Prozent Hapax Legomena. Hapax Legomena, das sind Worte, die nur einmal Hapax gesagt sind. Das ist Legomena im Neuen Testament. Worte, die im Neuen Testament nur einmal vorkommen. Nun werden aber diese Hapax Legomena nur gezählt bei bestimmten Schriften, die für unecht erklärt werden. Bei diesen Schriften wird das als Argument gegen die Echtheit verwandt, zum Beispiel bei Kolosser. Der Kolosser kann nicht echt sein, denn er hat so und so viele Hapax Legomena. Nun sollte man ja erwarten, dass diese Hapax Legomena zumindest für alle sogenannten Zeutepigraphen gezählt werden, werden sie aber nicht. Bei einigen würden nämlich die historisch-kritischen Theologen auf die Nase fallen. Es gibt nämlich sogenannte unechte Schriften, die aber auch nur sehr wenig Hapax Legomena haben. Bei anderen haben die so viel, wie sie meinen, so viel andere gute Argumente, um die nicht für echt zu halten, dass sie auf das Argument der Hapax Legomena verzichten. Und erstaunlicherweise hat man alleine aufgrund der Hapax Legomena 3 dieser 10 Schriften für unecht erklärt, ohne überhaupt mal zu fragen, ja, wie viel Hapax Legomena haben dann die sogenannten echten Schriften. Nicht? Wenn man wissenschaftlich arbeiten würde, sähe das ja ganz anders aus. Da würde man die Zahl der Hapax Legomena für sämtliche der 27 neutestamentlichen Schriften sich feststellen, würde dann die prozentuale Relation zum Vokabular herstellen und dann könnte man das in der Reihenfolge der Häufigkeit der Hapax aufführen. Also ich habe die Schularbeiten gemacht, die historisch-kritischen Theologen eigentlich zu machen gehabt hätten. Und dann kam ein erstaunliches Ergebnis heraus. Sie sehen hier, der Römerbrief ist auf Platz 17. Wenn geringe Zahl von Hapaxen für die größte Echtheit sprechen würde, dann wären die Johannesbriefe, ich kann die nicht hier einzeln statistisch aussortieren, weil Morgenthaler das noch nicht hat. Aber deshalb habe ich hier auch nur 25. dann würden also die Johannesbriefe am echtesten sein. Die werden aber auch nicht für echt gehalten, also jedenfalls nicht für von Johannes. Und dann würde der zweite Thessalonicher, der als Pseudepigraph erklärt wird, viel echter sein. Und auch der Judas, der wird ja nicht für echt gehalten. Und der Epheser und der Kolosser und der erste Petrus, die werden dann, selbst der Jakobus, die werden alle noch echter als der erste Korinther, und der Titus wäre noch echter als der Römer und der zweite Korinther. Da sieht man, im Brustton der Überzeugung wird es als Tatsache gesagt, hier die Hapax Legomena entscheiden über Echtheit oder Unechtheit. Da, wo es in Kram passt. Es wird nicht objektiv geguckt. Und das Gleiche ist aber auch sonst bei anderen Wortlisten der Fall. Zum Beispiel zu den Pastoralen. Da gibt es hier eine Liste von Worten bei Udo Schneller, die sagen, ja, das sind nun charakteristische Ausdrücke für die Theologie der Pastoralen. Da kann man ja sehen, die haben ja eine ganz andere Theologie als die sonstigen Paulusbriefe. Wenn man sich nun mal, also das, was man natürlich findet, das ist nur so weit, nicht? So weit findet man es bei Schneller. Wenn man nun dann aber mal rangeht und das statistisch erforscht, dann sieht man, stellt man fest, hier, die Begriffe sind zwar bei den Pastoralen, die kommen aber durchaus auch in den echten Paulinen vor. Es gibt nur die grünen die unterstrichenen Worte, das sind allein solche Worte, die entweder nur oder doch überwiegend in den Pastoralbriefen vorkommen. Der wird mit großem Geschütz aufgefahren, einer Liste von 24 Worten, und was bleibt dann am Ende über? 6 oder 7, nicht? Aber es kommt noch schlimmer. Das ist ja auch, dann heißt es, ja, es gibt aber doch theologische Ausdrücke, paulinische Ausdrücke, die in den Pastoralen mangeln. Ja, dann hört man Gerechtigkeit Gottes und Freiheit und Fleisch im Gegensatz zum Geist und Kreuz und Leib Christi und sogar Sohn Gottes. Oh ja, denkt man. Naja, in der Tat, wenn das da fehlt, dann muss ja doch wohl was verkehrt sein. Aber das geht auch nur so lange, bis man diese Ausdrücke mal untersucht anhand der Statistik. Und dann merkt man, dass dieser zweifelsfrei paulinische Begriff Gerechtigkeit Gottes zwar 8-mal im Römerbrief und 1-mal im zweiten Korinther vorkommt, aber hier in den anderen echten Paulusbriefen fehlt. Und Freiheit, das gibt insgesamt sogar nur 7-mal. Und der große Römerbrief mit 7000 Worten und so viel Worten hat es ein einziges Mal. Wie soll man dann den Pastoralbriefen einen Vorwurf daraus machen, dass sie es nicht haben? Oder Fleisch im Gegensatz zu Geist, das gibt zwar 13-mal im Römer, aber der ganze Korintherbrief, der auch noch doppelt so lang ist wie sämtliche Pastoralbriefe zusammen, der hat es nur ein einziges Mal, und der zweite Korintherbrief auch, und der Galater hat es in der Tat vielmal, aber Philippa hat es nicht, erst Thessalonicher hat es nicht, und so sieht das im Ganzen aus. Keiner dieser Begriffe ist im ersten Thessalonicher. Aber kein Mensch sagt, der erste Thessalonicher kann nicht echt sein, denn da fehlen ja diese paulinischen Begriffe. Sondern man hat sich entschieden, die Pastoralen für unecht zu halten, und da wird dieses Geschütz aufgefahren. So objektiv, so wissenschaftlich ist die historisch-kritische Theologie. Ja, das geht aber noch weiter. Die sind ja alles nur Bruchstücke. Ich könnte das in die 100 aufführen. Aber jetzt noch etwas anderes zum zweiten Petrus. Nein, der zweite Petrus, der kann ja nicht echt sein, denn der hat ja diese Reihe diese Begriffe und diese Wendung. Und das sind ja Begriffe aus der hellenistischen Philosophie des 2. Jahrhunderts. Also kann den 2. Petrus nur ein hellenistischer Judenchrist aus dem 2. Jahrhundert geschrieben haben. So. Der normale Leser von solch einer Einleitung, der hält das für gegeben. Der sagt, ah, so ist es. Aber nun guckt man sich mal an, diese Begriffe, die angeblich nur aus der hellenistischen Philosophie des 2. Jahrhunderts stammen, die kommen samt und sonders in der Septuaginta vor. Hier bei der Wendung, da habe ich kein Material, um es nachzuvollziehen. Die Einzelbegriffe sind da, aber ich weiß nicht, ob es in der Septuaginta zusammen vorkommt oder nicht. Aber sonst hier alles zwischen 4 und 400 Mal in der Septuaginta. Aber nicht nur das. Abgesehen von einem Hapax Legomenon sind die alle mehrfach im Neuen Testament. Und ja, das ist jetzt einmal. Aber wie dem auch ist, ich meine, da gibt es ja nur hunderte von Worten, die nur in einer einzigen Schrift im Neuen Testament vorkommen. Die Hälfte des Vokabulars des Römerbriefs kommt nur einmal vor. Ähnliches, nicht? Hier sehen wir, kommt bei Lukas, Hebräer, Jakobus, dann Petrus, ja, aber und dann noch in der Offenbarung. Also stimmt ja gar nicht, dass man erst bis ins 2. Jahrhundert warten musste, um dann schließlich den hellenistischen Philosophen diesen Begriff zu verdanken. Dieser Begriff war schon im 1. Jahrhundert kräftig im Gebrauch. Aber da wird eine Hypothese aufgestellt, so ist das. Otto Normalverbraucher guckt nicht nach, ob das auch wirklich so stimmt. Ich meine, welcher Student käme auf die Idee, die Einleitung zu überprüfen, ob die auch stimmt. Und wenn er nachher Professor ist, dann hat er das ja alles schon als Student gelernt, da braucht er es ja sowieso nicht mehr nachprüfen. Und so werden solche Theorien immer weitergeführt. Oder noch etwas anderes. Da heißt es dann, ja, 112 Partikel und so weiter, die fehlen dann in Pastoralen. Wenn man genau hinguckt, sind das gar nicht 112, denn 36 kommen nur einmal vor. Das ist jetzt nur ganz kurz zum Angucken, wir haben noch nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich will mal lieber aufs Ende gehen, aber da sehen Sie. Aber nicht nur bei dem linguistischen Material wird da kräftig behauptet, ohne es beweisen zu können. Wir haben dann auch noch bei der geschichtlichen Zuordnung, da heißt es, in den Pastoralen spiegeln sich die Probleme der dritten urchristlichen Generation wider. So ist die kirchliche Verfassung weiter fortgeschritten als bei Paulus, nicht mehr Hausgemeinde, sondern die nach dem Modell des antiken Hauses gegliederte Ortsgemeinde bildet die Organisationsstruktur. Apodiktisch behauptet, so ist das. Guckt man sich aber mal die Sache an. Hausgemeinde kann es im doppelten Sinne geben. Entweder ein Haushalt bildet eine Gemeinde oder aber die Gemeinde eines Ortes versammelt sich im Privathaus. Wenn das Letztere der Fall ist, dann gibt es keinen Gegensatz zwischen Hausgemeinde und Ortsgemeinde. Nicht? Aber wie war es denn zur Zeit des Paulus? Gab es da wirklich nur Hausgemeinden im ersteren Sinn? Nein. In 1. Korinther 11, 20 bis 22 wird deutlich, man kommt offensichtlich nicht im eigenen Haus zusammen, denn man wird darauf hingewiesen, dass man ja Häuser hat, um vorher zu essen und zu trinken. Und es gab auch damals schon die Möglichkeit, sich in einem gemieteten Gebäude zu versammeln, Apostelgeschichte 19, 9. Also lässt sich die Unterscheidung von Hausgemeinde und Ortsgemeinde nicht als Indiz gebrauchen, um die Entstehung der Zeit der Pastoralen zu bestimmen. Nun kommen wir zum Abschluss. Was das Ganze, was hat das Ganze für Konsequenzen? Oder drittens, worum geht es? Das hat sogar das weltliche Magazin der Spiegel auf den Begriff gebracht, nämlich, es gibt einen anderen Jesus. Wir, die wir Gottes Wort glauben, haben einen anderen Jesus als die Bibelkritiker. Unser Jesus ist Gottes Sohn. Der Jesus der Bibelkritik ist es nicht. Da ist das nur metaphorisch gebraucht. Ein Titel, den die Jünger Jesus angehängt haben. Unser Jesus ist geboren von der Jungfrau Maria, der historisch-kritische Jesus ist es nicht. Unser Jesus war ohne Sünde, der historisch-kritische Jesus ist es nicht. Unser Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Der historisch-kritische Jesus ist es nicht. Er ist nur, ja, er starb, wie er lebte. Sein Tod war die Konsequenz seines Lebens. Ich habe da vorher noch vergessen, unser Herr Jesus hat Wunder getan, hat Dämonen ausgetrieben. Der historisch-kritische Jesus nicht. Unser Herr Jesus ist am dritten Tage ganz real auferstanden und das Grab war leer. Der historisch-kritische Jesus ist nur in das Wort des Kerygma auferstanden. Unser Herr Jesus ist zum Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes, von dann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Der historisch-kritische Jesus nicht. Selbst dieses weltliche Magazin der Spiegel hat festgestellt, das sind sich ausschließende Gegensätze. Wer meint, das sei alles gleichgültig, dem ist das gleichgültig. Und der hat sich von Jesus verabschiedet. Wir sehen also hier ganz klar die Entscheidungssituation. Wir können nicht beides haben, entweder die Bibelkritik oder den Glauben an Gottes inspirierte Wort. Und wir sehen, es gibt auch nicht den geringsten Grund, die Bibelkritik zu wählen. Ihr Anspruch, wissenschaftlich zu sein, ist absolut unhaltbar. Ich habe Ihnen ja nur einige herausgewählte Beispiele gebracht, aber ich habe jetzt von Schnelle jedes Einzelargument über die sogenannten Zeugepigraphen überprüft. Das sind also mindestens 100, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber über 100, kann man vorsichtig sagen. Und keines dieser Argumente hat einer Nachprüfung stattgehalten. Wir sollten schon um Jesu Willen und unseres Glaubens Willen uns nicht von Gottes inspirierten Wort wegtreiben lassen. Aber wem das noch nicht reicht, dem ist auch zu sagen, es besteht auch kein Grund, sich dem Anspruch der Bibelkritik, Wissenschaft zu sein, zu beugen. Der Anspruch ist da, aber die Tatsache fehlt.
Ein ganz herzliches Dankeschön, Frau Professor Linnemann. Ich denke, dass das doch einiges zurechtgerückt hat und wir dieses Gebäude wirklich stürzen sehen, wenn wir sehen, wie ein Pfeiler nach dem anderen da zusammenkrümelt. Wir wollen die letzten Minuten ausschöpfen, um Fragen an die Referentin zu stellen. Die Frage soll noch mal kurz wiederholt werden. Also, wenn der Religionsunterricht bibelkritisch ist, und das ist er zu 90% der Fälle in Westdeutschland, was mache ich dann? Antwort: Der Schulleiter wird sagen, wer nicht am Religionsunterricht teilnimmt, muss am Ethikunterricht teilnehmen. Damit überschreitet der Schulleiter seine Kompetenz. Aber weil die Eltern meistens nicht Bescheid wissen, lassen sie sich das sagen. Fakt ist, wir haben Anspruch auf einen grundsatztreuen Religionsunterricht, also Bibel- und bekenntnistreuen Religionsunterricht. Und wenn dieses Fach nicht angeboten wird, wenn also unter dem Etikett Religionsunterricht Etikettenschwindel getrieben wird, dann können wir unsere Kinder abmelden, ohne dass uns jemand zwingen kann, sie am noch atheistischeren, kann man das so sagen, ja, Ethikunterricht teilnehmen zu lassen. Das gilt auch für Brandenburg. Bitte schön.
diese Theologie gelehrt?
Wie lange haben Sie diese Theologie gelehrt, war die Frage.
Ich habe am 5. November 1977 mein Leben Jesus übergeben. Dann im Wintersemester 1978/79 habe ich zum ersten Mal auf der Grundlage der Inspiration der Heiligen Schrift gelehrt. Von der hatte ich vorher keine Ahnung. Und dann hat mir ein Bibellehrer das Buch von René Pasch in die Hand gedrückt. Und dann habe ich Buße getan. Weil Gottes Wort sagt auf nahezu jeder Seite, macht auf nahezu jeder Seite klar, dass es Gottes inspiriertes Wort ist.
Vielen Dank.
Schwester Linnemann hat sich als blinde Blindenleiterin den Studenten zu erkennen gegeben. Ich darf das mal so deutlich sagen. Sie hat dieser Theologie abgesagt und das tut auch Not, abzusagen.
Ja.
Weitere Meldungen. Eine Dame als Laie bedankt sich für die praktische Hilfe durch Schwester Linnemann.
Für die historisch-kritische Theologie ist das, was in der Bibel steht, kein Argument. Wenn man also solch einem Theologen mit Bibelversen antwortet, dann sagt er, Sie haben ja keine Argumente.
Ja, was muss sich also im Gottesvolk ändern, damit dieser Angriff der Scheinwissenschaft gestoppt und umgekehrt wird?
Wir müssen erstmal begreifen, dass dieser Anspruch auf Wissenschaftlichkeit nicht zutrifft. Heutzutage wird ja Wissenschaft zum Götzen gemacht. Und deshalb werden mit dem Hinweis, ja, das ist nicht wissenschaftlich, viele mundtot gemacht. Und um das nun im Einzelnen zu zeigen, da muss man arbeiten. Im Schnitt steht hinter einer Seite Schreiben bei mir mindestens ein Tag Forschung. Und viel hilft einem da ja die Arbeit mit Morgenthalers Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes plus Konkordanz. Damit kann man einiges von deren Thesen aufdecken. Und die Voraussetzung, mit der man jetzt mittlerweile, weiß ich, das wusste ich am Anfang ja auch nicht, aber jetzt herangehen kann, man darf nichts für gegeben hinnehmen. Es wird ja alles im Brustton der Überzeugung mitgeteilt, als wären das die sichersten Tatsachen, die sogenannten Forschungsergebnisse. In Wirklichkeit ist das nichts anderes als ein Traditionsphänomen. Nichts darf stehen gelassen werden, alles muss überprüft werden. Und meine Erfahrung ist, sobald man anfängt, es zu überprüfen, dann zeigt sich, dass sich nichts, aber auch gar nichts halten lässt.
Bitte, nächste Frage. Es wurde die Frage gestellt, ob Eltern Referenten anfordern können.
Also ich bin bereit.
Bitte, direkt zur Rückfrage.
Ja? Zu dem Angebot. Wären Sie auch bereit, an einer katholischen Kirche Schule zu sprechen?
Ja.
Gut, danke. So, die nächste Meldung, bitte. Kleinen Moment mal. Was muss Gottes Volk tun, damit diese falschen Lehrer oder Irrlehrer, sollten wir vielleicht ruhig sagen, nicht bezahlt werden?
Es gibt im Grunde genommen technisch eigentlich nur einen Weg. Gottes Volk muss sich entschieden hinter die bisher einzige theologische Akademie oder das theologische Seminar stellen, was wir haben. Und zwar in jeder Hinsicht schließt Finanzen ein. Und zweitens muss Gottes Volk seine Kinder nicht länger dem Moloch opfern und ihn zum Studium dieser Theologie an die Uni schicken. Wenn nämlich dann schließlich die große Zahl aller, die von neuem geboren sind, da studieren, wo sie Brot kriegen statt Gift, dann wird schließlich endlich auch mal man bei Kirchens aufwachen.
Hier hinten mal eine Meldung, bitte.
Ich bin Psychiater. Für mich ist es außerordentlich befremdlich, dass sich Theologen damit abmühen, ihre Intelligenz über Jahrzehnte lang mit Phänomenen zu befassen, die letztlich in Unwissenschaftlichkeit resultieren. Mhm. Ich muss sagen, es ist einfach lächerlich. Kann man nicht einfach jemanden, der also auch nicht Christ ist, anstellen, der logisch denken kann? Zweitens, ich bin hier den Standpunkt der Linken. Ich bin für die Abschaffung der Staatskirche. Denn diese Leute, die also sich einen Deckelchen quasi verdienen, die haben, und das über die Niederschuhe zum Beispiel, Frau Professorin, dazu bewegen, so als Defendant, wie sagt man, als Apologist auftreten zu müssen. Auch die verschwenden ihre Zeit, weil sie nun diese blödsinnigen Fehler korrigieren müssen. Sie könnten ja auch was anderes tun. Ich würde jetzt mal so sagen, es ist zynisch. Ich selbst finde, dass also diese beklagte Zusammenbruch der Kirche eigentlich irgendwo nur wünschenswert ist. Ich bin überzeugt von einer Grassroots-Movement, das von unten passiert, wo jeder die Grundausbildung hat, nämlich Hebräisch, Griechisch zu studieren, anhand von eigenen Sachen, also von der, und nicht diese Infantilisierung, die ja auch mit Studenten stattfindet. Ich bin also für einen Zusammenbruch, damit etwas neu entsteht, und ich bin damit für Rohrmoser. Sie wissen, wen ich meine. Ja.
Nun, es ist ein bisschen schwierig, so komplex die Frage war, jetzt hier zu antworten. Ich denke, wenn Sie verfolgen, was in Neuwied beginnt, dann ist ein Teil der Antwort gegeben. Es ist heute Morgen ja im dritten Teil von Bruder Dr. Thomas Sören Hoffmanns Vortrag erwähnt worden. Verfolgen Sie das. Und da sind sicherlich Ihre Gedanken gut aufgehoben dabei.
Ich möchte noch einen Hinweis geben. Eigentlich ist die Situation so wie bei Andersens Märchen von Kaisers neuen Kleidern. Der Kaiser kriegt gesagt, dass er ganz besondere Gewänder bekommt. Die haben den Vorteil, dass derjenige, der nicht klug ist, sie nicht sehen kann. Natürlich waren es Betrüger, die ihm vorgespiegelt haben, er wäre in Samt und Seide mit Goldstickerei und Juwelen gekleidet. Aber er traut sich nicht, das zu bekennen, dass er die Kleider nicht sieht. Das wäre ja blamabel für einen Kaiser, wenn er zugeben muss, dass er nicht klug ist. Der Premierminister, sämtliche Minister sind in der gleichen Situation. Keiner von ihnen kann doch zugeben, dass er die Kleider nicht sieht, denn da müsste er ja dastehen als einer, der nicht klug ist. Der Bürgermeister und die Honoratioren der Stadt sind in der gleichen Situation, aber auch die normalen, ordentlichen Bürger trauen sich nicht. Und dann kommt so ein kleiner Knirps und sagt, Mutti, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an. Und das ist sozusagen meine Situation. Ich bin derjenige, der zeigt, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an.
Hier ist eine Meldung, bitte schön. Ein Bruder aus Hannover ermuntert uns, bibeltreue Bekenntnisschulen zu gründen. Ich darf gleich ein Stückchen weit Antwort geben. Das Problem ist auch hier, dass die Schulen auf staatlich ausgebildete Lehrer und auch Religionslehrer zurückgreifen müssen. Und viele dieser Lehrer denken, ich bin ein wiedergeborener Christ, aber ihr Denken ist nicht bekehrt. Sodass wir auch da in mancher dieser neu gegründeten Schulen schon den Geist der Welt haben eindringen sehen.
Wir brauchen ganz dringend bibeltreue Lehrerhochschulen. Das ist vielleicht noch dringender als weitere bibeltreue theologische Seminare.
An der Freien Theologischen Akademie Gießen wird für Religionspädagogen eine Studienbegleitung angeboten. Das ist ein erster Schritt. Das heißt, die Studenten studieren dort Religionspädagogik an der normalen Universität in Gießen, haben aber Wohngemeinschaft, seelsorgerliches Angebot, Seminare und Vorlesungen zusätzlich an der Freien Theologischen Akademie. Ein vergleichbares Angebot gibt es für Religionspädagogen am Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Sprechen Sie uns gezielt darauf an, dann können wir da Ihnen genaueres sagen.
Nummer 5 war für alle nach unten dazu.
Ja, danke schön. Bitte, da hinten war, glaube ich, noch
eine Frage.
Ja, vielleicht der Reihe nach. Also, ich denke, wir dürfen ein bisschen überziehen.
Gell?
Frage an Frau Professor Linnemann: Wie lange Sie an der an der theologischen Fakultät unterrichtet hat und was daraus hinterher geworden ist nach der Bekehrung.
Also ich war nach 5 Jahren am Seminar für kirchlichen Dienst in Berlin, dann von 1966 an in Braunschweig, erst an der PH, die wurde integriert in die Technische Universität. Habe mich dann, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube es war 1970, habilitiert in Marburg, bekam die Venia Legendi in Marburg und den Titel einer Honorarprofessorin und habe dann nebenbei noch sozusagen als mein Hobby in Marburg gelehrt. Man hat mich nicht geschmissen, nachdem ich mich bekehrt habe, sondern der Herr hat mich herausgeführt. Er hat gemacht, dass ich eine Zeit lang diesen Dienst da nicht mehr wahrnehmen konnte und hat mich dann zubereitet, mir biblische Grundlagen gegeben und dann nach 5 Jahren aufs Missionsfeld geschickt.
Nach Indonesien.
Ja.
War hier... Ja, bitteschön, Sie. Es geht also um die Zerrissenheit. Wie kann die theologisch überwunden werden? Ja, darf ich das mal so ein bisschen verkürzen?
Bitte. Also zunächst einmal, Gottes Wort spricht nicht von der Notwendigkeit der Auslegung. Diese Notwendigkeit der Auslegung, die hat die historisch-kritische Theologie versucht, uns zu surrogieren. Denn im Auslegen sind sie fix und munter, legen sie nicht aus, dann legen sie was unter, mal ganz kurz gesagt. Auf diese Weise können dann die Thesen in die Bibel eingetragen werden. Das ist jetzt eine Verkürzung, weiß ich, aber ich habe nicht so viel Zeit. Bei den evangelikalen Theologen ist vielfach das Problem da, dass sie auch ihre Ausbildung in der Bibelkritik erhalten haben. Und manche meinen denn doch noch, die sogenannten Methoden respektieren zu müssen und möchten doch auch als wissenschaftlich anerkannt werden. Und wer dann diese Anerkennung vergibt, das ist dann die historisch-göttische Theologie. Wenn wir uns endlich freischwimmen würden von der Vorstellung, es gäbe nur eine Theologie, wenn wir endlich begreifen würden, dass es zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Dinge sind, gelehrte Arbeit im Bereich einer bibeltreuen Beschäftigung mit Gottes Wort und historisch-kritische Theologie, dann würde da einiges gesunden. Denn wenn Sie mal hingucken, entstehen die meisten Gegensätze entweder durch ein mehr oder weniger hohes Maß an Anpassung an historisch-kritische Lehren. Und das andere ist natürlich auch die Gefahr, irgendwelche Spezialvorstellungen dann besonders überall zu finden und Nebensatztheologie zu bauen. Das heißt, auf einem Nebensatz in der Schrift eine ganze Theologie aufzubauen. Das ist manchmal die Gefahr, gerade auch bei Leuten, die da nicht studiert haben. Aber wir müssen sorgfältig an Gottes Wort arbeiten, auf der Grundlage des Urtexts, auf der Grundlage historischer Kenntnisse, auf der Grundlage der Archäologie. Das ist wichtig. Und ist kein Platz für Theologie, das heißt die Theologie von dem, die Theologie von dem und die Theologie von jenem, für jemand, der bibeltreu ist.
Liebe Geschwister, ich glaube, ich muss jetzt hier einfach mal den Einschnitt legen. Wir laufen Ihnen nicht weg. Wir stehen auch hier gleich noch vorne zur Verfügung und auch dann am Stand. Nutzen Sie die Gelegenheit. Ich bitte um Verzeihung, hier waren noch ein paar Meldungen. Sie kommen dann im kleineren Kreis zum Zuge, hoffentlich. Ja. Gott befohlen, und nehmen Sie bitte in Ihre Fürbitte hinein das Gebet für bibeltreue Schulen, das Gebet für bibeltreuen Konfirmandenunterricht und Religionsunterricht, das Gebet für die Freie Theologische Akademie in Gießen und die staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel. Und ich möchte auch das Geistliche Rüstzentrum Krelingen hier mit einbeziehen. Nehmen Sie ins Gebet, dass Buße den ganzen Menschen zur Umkehr auffordert, und das schließt unser Denken ein. Bitten Sie den Herrn, denn er will in seiner Güte uns zur Buße leiten, auch zur Buße im Denken. Amen.